MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Linda Burkhardt. Ein kurzer Blick in den Kalender. Noch mehr oder weniger ein halbes Jahr, dann ist schon wieder Weihnachten. Und genau deshalb werden gerade noch Engelsstimmen gesucht. Was da genau dahinter steckt und wie Kinder zu einer Engelsstimme werden, das weiß meine Kollegin Katharina Sichler.
Seit 20 Jahren gibt es inzwischen den Gesangswettbewerb Engelsstimmen. Die Idee dazu hatte Enrico De Paruta und jetzt gerade werden wieder Jungs und Mädels zwischen 7 und 12 Jahren gesucht.
Chorerfahrung ist nicht erforderlich, man muss auch nicht schon Bühnenerfahrung haben. Aber wenn man gerne auf der Bühne stehen würde, Theater spielen würde, ja auch vielleicht in einer kleinen Tanzszene mitwirken möchte, dann ist man bei uns richtig und dann freuen wir uns, wenn sich bei uns die Kinder bewerben.
Das geht ganz einfach von überall in Bayern und zwar mit dem Smartphone.
Wir bräuchten zwei Lieder, die wir uns anhören können, nämlich Stille Nacht, Heilige Nacht, weil wir ja ein Weihnachtskonzert sind. Und wir bräuchten noch ein Volks- oder Kunstlied der eigenen Wahl. Und das ist eigentlich auch schon alles. Ein Foto noch dazu, einen kleinen Lebenslauf. Das ist es. Denkbar einfach.
Charlotte ist inzwischen schon 9 Jahre lang eine Engelsstimme und sie sagt, sie und die anderen, sie nehmen da so viel mit.
Einfach zu erfahren, dass man ein Talent hat, was man auch ausbauen kann und womit man Leuten wirklich eine Freude bereiten kann und was auch von Leuten gehört werden will, das ist was sehr Motivierendes und auch sehr Erfüllendes, wenn man sieht, dass man einerseits natürlich selbst sehr viel Spaß haben kann, aber auch andererseits so viele Menschen im Publikum eine Freude bereiten kann.
Luisa ist inzwischen 12 und seit 5 Jahren dabei. Und auch wenn viele Proben und Auftritte anstehen, sie freut sich drauf.
Es macht sehr viel Spaß, auch mit den Erwachsenen, mit den anderen Kindern auf der Bühne zu stehen. Und auch hinter der Bühne ist es immer sehr lustig und so.
Wer auch eine Engelsstimme sein will, noch bis zum 30. Juni die Bewerbung schicken. Und dann mit etwas Glück zum Casting nach München eingeladen werden. Das sagt der künstlerische Leiter Enrico De Paruta.
Wir haben im Durchschnitt immer 100 Bewerbungen. Und in den letzten Jahren ist es ein bisschen weniger geworden. Das hängt aber auch mit der Pandemie zusammen, die gewesen ist. Und die Chancen, dass man jetzt drankommt, sind richtig, richtig gut.
Und vielleicht dann in der Adventszeit Weihnachtsstimmung verbreiten. Katharina Sichler für das MKR. Ganz Deutschland ist momentan nicht nur schwarz-rot-gold, sondern leuchtet in allen Farben des Regenbogens. Der Juni ist nämlich Pride Month. Ein Monat, in dem auf die Rechte und Themen unter anderem von Homo-, Bi- und Transsexuellen aufmerksam gemacht werden soll. Denn hier gibt es immer noch viele Ungerechtigkeiten und Probleme. Wo queere Menschen Unterstützung bekommen, darum geht's in der neuen Folge von Total Sozial bei meiner Kollegin Lydia Jäger. Hallo Lydia.
Hallo, grüß dich. Ja, und zwar geht's da um die Caritas LGBTIQ+ Beratungsstelle für den ländlichen Raum in Oberbayern. Anna Kohlhund ist da Ansprechpartnerin und mit ihr habe ich unter anderem darüber gesprochen, mit welchen Herausforderungen queere Menschen in ihrem Alltag oft zu tun haben.
Generell erstmal so diese Identitätsfindung an sich, aber auch viel Abgrenzung gegenüber zum Beispiel Eltern oder das private Umfeld und diese ganzen Strukturen, die es gibt, sei es irgendwie in der Medizin, sei es in irgendwelchen bürokratischen Anträgen, wo es irgendwie nur Mann und Frau gibt zum Beispiel, bei Toiletten, wo es nur Männer- und Frauentoiletten gibt, überall da, wo es noch sehr heteronormativ geprägt ist.
Also da gibt's einfach ganz viele Stolpersteine und Hürden für queere Personen. Anna Kohlhund vergleicht diese ganzen Schwierigkeiten im alltäglichen Leben mit kleinen Nadelstichen. Einer allein ist vielleicht noch nicht so schlimm, aber ganz viele Nadelstiche machen eine größere Wunde und die kann sich dann entzünden. Ja, und da tut's einfach gut, wenn man Hilfe und Unterstützung findet.
Die gibt's eben bei der Beratungsstelle. Wer kann sich denn genau dorthin wenden?
Im Endeffekt alle Personen über 18, die sich nicht als heterosexuell und oder cisgeschlechtlich identifizieren. Also schwul, lesbisch, bi, trans und intersexuelle Personen und alle, die noch keine passende Bezeichnung für ihre sexuelle und geschlechtliche Identität gefunden haben. Also Questioning-Personen. Und außerdem können sich auch Angehörige und Freunde und Freundinnen von queeren Menschen an die Beratungsstelle wenden. Und es kommen auch sehr viele psychosoziale Fachkräfte zu Anna Kohlhund, die selbst zu dem Thema beraten, zum Beispiel in Kitas oder Schulen.
Jetzt habe ich persönlich schon den Eindruck, dass sich in unserer Gesellschaft in dem Fall was tut, so in Sachen Toleranz. Aber viele sind trotzdem noch unsicher im Umgang mit queeren Personen. Was würdest du sagen, gibt es da ein paar Do's oder Don'ts, die man unbedingt beachten sollte, wenn sich zum Beispiel im Kollegen- oder Freundeskreis jemand outet?
Ja, auf alle Fälle. Der Rat von Anna Kohlhund lautet: offen sein, Unterstützung anbieten, aber keine übergriffigen Fragen stellen.
Selbst wenn ich jetzt mich als trans outen würde, geht es niemandem was an, was ist unter meinen Klamotten zum Beispiel. Das ist auch oft eine Frage, was irgendwie Transpersonen begegnen. Ja, und hast du schon die OP gemacht? Ja, es geht niemandem was an, ob ich geschlechtsangleichende OPs gemacht habe oder nicht. Sondern da einfach, ja, sensibel sein und halt fragen, möchte die Person da was dazu sagen? Darf ich dich dazu fragen? Ist es okay für dich? Oder halt eben nicht.
Es geht ja schließlich um sehr persönliche Themen. Gleichzeitig ist es aber wichtig, die Vielfalt, die es hier gibt, nicht länger zu ignorieren, sondern sichtbar zu machen. Dass es dafür nie zu spät ist, das zeigt das Beispiel einer Frau, die sich an Anna Kohlhund gewandt hat.
Das hat mich eine 72-jährige Transfrau angerufen, weil die sich gerade eben irgendwie erst geoutet hat und gerade in der Transition ist und geschlechtsangleichende OPs macht und wollte sich irgendwie vernetzen mit anderen queeren Personen oder auch Transpersonen. Und das fand ich sehr beeindruckend, so als dieses Beispiel von wegen, es ist irgendwie nie zu spät, die Person zu sein, die ich will und dafür zu kämpfen. Also das fand ich sehr, sehr schön irgendwie zu sehen.
Schöne Geschichte. Ein ausführliches Gespräch mit Anna Kohlhund über die Caritas LGBTQ+ Beratungsstelle Oberbayern hören Sie bei Total Sozial hier im MKR und überall, wo es Podcasts gibt. Eine ganz besondere Radeltour im Erzbistum München und Freising ging gestern zu Ende. Von Missbrauch Betroffene und Vertreter des Betroffenenbeirats waren seit Sonntag unterwegs in Pfarreien, die mit der Geschichte der Teilnehmer verknüpft sind. Maria Ertl mit einer Zusammenfassung.
Gestartet in München ging es für 6 Teilnehmer in den Südosten des Erzbistums. Auch Herbert war dabei. Er hat die Tour organisiert und ist Mitglied des Betroffenenbeirats.
Mir geht's gut, würde ich sagen. Ich bin entspannt. Das Ziel haben wir erreicht. Wir haben Leute erreicht, Menschen erreicht, Pfarreien erreicht. Wir haben spontane Begegnungen gehabt, gute Begegnungen. Wir sind ganz normale Menschen, die halt einen Schicksalsschlag erlitten haben. Und die meisten arbeiten halt daran bis zum Lebensende. Und das einmal sichtbar zu machen und dem Ganzen ein Gesicht zu geben, sind wir angetreten.
Von München ging's über Wasserburg, den Chiemsee und Richtung Schliersee. Dort feierte Kardinal Reinhard Marx am Donnerstag einen Gottesdienst.
Ja, nur in der Begegnung mit den Betroffenen wird einem das Leid ja anschaulich sichtbar. Wenn man die Geschichte der Betroffenen kennt, eine ganze Reihe von Betroffenen kenne ich ja nun seit Jahren. Und deswegen wächst da eine Verbundenheit. Und so haben wir 2-mal im Jahr ein größeres Treffen mit Betroffenen und jetzt diese Tour, um nochmal auf Orte im Bistum aufmerksam zu machen, wo Missbrauch passiert ist. Damit allen deutlich wird, das Thema werden wir nicht ad acta legen können.
Das Erzbistum hat inzwischen einen Betroffenenbeirat, eine Beratungsstelle und eine neue Aufarbeitungskommission, um, wie Marx sagte, alle Dimensionen des Missbrauchs in der Kirche anzuschauen.
Es ist eigentlich ein intensives weiteres Bemühen, in den Raum der Kirche zu einem Raum zu machen, wo Menschen aufatmen können, geheilt werden, weit werden, offen werden und nicht durch Macht und Machtmissbrauch nach unten gedrückt werden.
Auch die vor Ort besuchten Pfarreien und Seelsorger wie Dekan Schlichting in Rosenheim wollen die Aufarbeitung nicht aus den Augen verlieren.
Es ist die Bitte da, einfach dran zu bleiben. Also jetzt nicht zu sagen, das war so ein Highlight im Rahmen der Radeltour, sondern auch in Rosenheim mit der Thematik präsent zu bleiben.
Somit hat die Radeltour von Missbrauchsbetroffenen ihren Sinn erfüllt, in mehrerer Hinsicht. Maria Ertl fürs MKR.
Im Fußball spricht man von Fußballgott. Spieler sind eine Offenbarung und man betet für den Sieg. Was aber Fußball wirklich mit Religion zu tun hat, darum geht es jetzt in unserer Rubrik Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute Religion und Fußball. Erklärt von Pater Alfons Friedrich.
Ich glaube, dass man in der Religion vieles lernen kann, was man im Fußball anwenden könnte. Religion würde versuchen, alle Bestandteile meines Lebens positiv mit zu beleben. Den anderen Verein, der vielleicht jetzt gerade etwas besser ist, oder die andere Nationalmannschaft, die uns besiegt hat. Natürlich falle ich da nicht in Entzückungshymnen, aber muss ich die deswegen verdammen oder mit entsprechenden Rufen bezeichnen? Hier kann ich lernen, etwas anzunehmen, was schwer ist, aus der Religion. Ich kann auch lernen, etwas beizuordnen, denn es gibt viele, viele andere Probleme in dieser Welt, die letztlich doch etwas gravierender sind als ein verlorenes Fußballspiel. Also natürlich ist es zunächst mal völlig verständlich, dass wenn jemand ins Stadion geht und so richtig begeistert ist, dass das für ihn eine ganz wichtige Bedeutung im Leben einnimmt. Ob jetzt allerdings Fußball an die Stelle von Religion treten kann, würde ich schon mit einem großen Fragezeichen versehen. Das Problem ist folgendes. Eine Religion ist natürlich zunächst einmal ausgerichtet auf diesen einen Gott. Ein Fußballspiel, eine Mannschaft, eine Nation, die haben doch etwas Begrenztes. Das ist etwas, was eine wunderbare Leidenschaft sein kann in meinem Leben. Und ich selber bin auch begeisterter Fußballzuschauer und früher Spieler gewesen. Aber ich denke, es gibt Grenzen.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.